ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hi! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Elena Radatz und heute geht's bei uns um Mord und Totschlag und die Vergangenheit. Um ungeklärte Fälle, die Jahre zurücklegen, manchmal Jahrzehnte und für die bisher niemand zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Teilweise sind die wirklich jahrelang nicht geklärt worden, wie zum Beispiel dieser hier aus dem Raum Ludwigsburg.
Hier wurde 1978 eine 35-Jährige mit 30 Messerstichen in ihrer Wohnung ermordet aufgefunden. Gute 46 Jahre später konnten wir im März des vergangenen Jahres 2024 einen Verdächtigen ermitteln, der damals als 19-jähriger US-Soldat in Deutschland stationiert war.
Also fast 50 Jahre nach der Tat haben die Ermittlungsbehörden mithilfe der Untersuchung von Fingerabdrücken und eines DNA-Abgleichs einen Tatverdächtigen in New York ausfindig gemacht. Der ist dann auch in den USA festgenommen worden. Das ist schon krass und ein richtiger Erfolg. Mit David Fritsch vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, der uns gerade eben auch diesen Fall geschildert hat, sprechen wir später noch ausführlich über die Ermittlungen in solchen Cold Cases. Doch wie oft und wenn ja, aus welchen Gründen werden denn solche Altfälle wieder aufgerollt? Und mit welchen neuen Methoden können Täterinnen teilweise Jahrzehnte später überführt werden? Das wird uns David Fritsch vom LKA gleich auch noch ausführlich erklären. Aber bevor wir starten, müssen wir vielleicht erstmal die Begrifflichkeiten klären. Dafür habe ich mir Verstärkung ins Studio geholt, meine Kollegin Elisabeth Zeller. Mit ihr mache ich diesen Podcast heute. Hi Elisabeth.
Hi.
Elisabeth, erklär uns doch vielleicht erstmal kurz, was versteht man denn genau unter so einem Cold Case?
Ja, so ein Cold Case, das ist ein ungeklärter Kriminalfall, bei dem die Ermittlungen irgendwann eingestellt oder ruhend gestellt wurden, weil es eben keine neuen Spuren oder Hinweise mehr gab. Dabei spielt keine Rolle, ob die Taten nur versucht oder auch vollendet worden sind. Und es gelten auch Vermisstenfälle als Cold Cases, wenn sie nicht gelöst werden konnten. Der dahinterstehende Gedanke ist der, dass es sich immer um Kapitaldelikte handeln muss. Unter Kapitalverbrechen versteht man Verbrechen mit besonders schwerem Ausmaß. Dabei leitet sich der Begriff Kapital vom lateinischen caput, also von Kopf, ab, weil man für solche Verbrechen früher enthauptet wurde. Im deutschen Strafrecht fallen darunter nicht nur Mord oder Totschlag, sondern auch der Raub mit Todesfolge oder der sexuelle Missbrauch von Kindern mit Todesfolge. Bei vermissten Kindern geht man in der Regel daher immer von Kapitaldelikten aus. Unsere Cold Cases hier sind also alle ungeklärten Kapitalverbrechen.
Wie ist das denn jetzt rechtlich, wenn der Fall schon so lange her ist? Wir haben zu Anfang ja gehört, da ist ein Fall 46 Jahre später erst aufgeklärt worden. Kann man da einfach Jahre später weiter ermitteln oder die Ermittlungen einfach so neu aufnehmen?
Ja, also rechtlich ist es so. Viele Straftaten, die verjähren nach einer bestimmten Zeit. Das bedeutet, dass sie nach dieser Zeit nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden können. Das soll vor allem der Rechtssicherheit dienen und eben auch vor einer endlosen Strafverfolgung schützen. Die Verjährungsfrist bei einem Diebstahl zum Beispiel sind 5 Jahre, bei Totschlag 20 Jahre. In der Regel beginnt diese Frist, sobald die Tat beendet ist. Aber wie im Zivilrecht auch, können zum Beispiel laufende Ermittlungen die Frist hemmen oder auch unterbrechen. Ein Mord dagegen, der verjährt nie. Das ist alles geregelt in Paragraphen 78 fortfolgende des Strafgesetzbuchs.
Okay, werde ich mir auch gleich nachher mal anschauen und nachlesen. Aber warum ist es denn so? Warum verjährt Mord nie? War das schon immer so?
Nee, es war noch nicht immer so. Der Gesetzgeber wollte damit ein ganz klares Zeichen setzen. Wer aus besonders verwerflichen Gründen tötet, etwa aus Mordlust, aus Habgier oder auch aus Heimtücke, der soll sich niemals sicher fühlen können. Außerdem hat diese Unverjährbarkeit auch eine historische Bedeutung. Sie wurde erst 1979 vom Bundestag eingeführt. Auch davor gab es bei Mord eine Verjährungsfrist von 20 Jahren. Im Zuge der Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit und auch der Verfolgung von nationalsozialistischen Verbrechen wurde diese Frist dann jedoch als unzureichend angesehen. Seitdem gilt, für Mord gibt es kein Ablaufdatum. Selbst nach Jahrzehnten kann noch Anklage erhoben werden.
Und wie ist es denn jetzt, wenn Jahre später eben Anklage erhoben wird? Wenn die Täterinnen zum Zeitpunkt der Tat aber noch nicht volljährig waren, werden die dann rechtlich anders behandelt?
Wenn jemand zur Tatzeit noch minderjährig, also unter 18 Jahren war, dann gilt das Jugendstrafrecht. Also auch dann, wenn der Prozess erst viele, viele Jahre später stattfindet. Entscheidend ist also nicht das Alter beim Prozess, sondern das Alter und die Reife zum Tatzeitpunkt. Der Hintergrund ist dabei, dass sich das Jugendstrafrecht viel stärker an Erziehung und Entwicklung als an reiner Strafe orientiert. Es geht also viel weniger darum, jemanden zu bestrafen, sondern ihn viel mehr zu erziehen und zu resozialisieren. Die Frage, wie sinnvoll hohe Geld- und Haftstrafen bei Jugendlichen sind, die ist eine ganz andere. Aber das heben wir uns lieber für eine andere Podcast-Folge auf.
Und was bedeutet das konkret für so einen Altfall, wenn jemand als Minderjähriger quasi gemordet hat und heute aber volljährig ist? Wie hoch könnten dann die höchsten Freiheitsstrafen sein?
Also wenn der Täter oder die Täterin beim Tatzeitpunkt unter 18 Jahren waren, dann wird er auch heute noch nach Jugendstrafrecht verurteilt. Die Höchststrafe liegt dann in der Regel bei 10 Jahren Freiheitsentzug. Das gilt selbst, wenn die Tat nach Erwachsenenstrafrecht lebenslang geahndet würde. Das wirkt vielleicht für viele bestimmt zunächst erstmal befremdlich, aber es ist eben ein Ausdruck unseres Rechtsstaats. Bestraft wird nicht das Alter heute, sondern die Schuld von damals.
Gibt es denn spezielle Gründe, warum solche alten Fälle, also Cold Cases, wieder aufgerollt werden?
Ja, die gibt es. Das liegt vor allem an der Technik. Durch neue Methoden können Fälle eben erneut untersucht werden, zum Beispiel durch DNA-Analysen, Datenbanken, aber auch durch öffentlichen Druck, zum Beispiel durch die Medien oder neue Erkenntnisse oder neue Ermittlungsteams. Das sind sogenannte spezialisierte Cold Case Units. Seit den 1990er Jahren hat sich auch insbesondere die DNA-Analyse revolutioniert und es reicht eine kleine Spur, um Personen zweifelsfrei überführen zu können.
Danke dir, Elisabeth, dass du uns da schon mal ein wenig in die strafrechtlichen und methodischen Hintergründe eingeführt hast. Und über die tatsächliche Praxis eines Ermittlers wollen wir jetzt mit David Fritz sprechen. Er ist Kriminaloberrat und Pressesprecher beim LKA Baden-Württemberg und er leitet auch eine Inspektion, die sich explizit mit Cold Cases beschäftigt. Hallo Herr Fritsch, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast.
Hi, kann ich nur gerne zurückgeben.
Wie oft hat man es bei Ihnen im LKA in Baden-Württemberg denn mit solchen Cold Cases zu tun?
Also bei uns relativ häufig, aber ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Das Cold Case Management beim Landeskriminalamt ist eine zentrale Ansprechstelle auf Landesebene. Wir unterstützen die regionalen Polizeipräsidien, von denen wir 13 in Baden-Württemberg haben, und die Ermittlungen zu den Cold Cases führen die regionalen Polizeipräsidien. Wir unterstützen sie dabei mit zahlreichen Dienstleistungen, Funktionen, aber auch Fallkonferenzen. Und wir sind eigentlich auch für das gesamte Monitoring und das Management von den Cold Cases verantwortlich. Und man hat in Baden-Württemberg sage und schreibe seit dem Jahr 1952, weil die gehen bis dato zurück, haben wir rund 400 Cold Cases in Baden-Württemberg.
Okay, das ist einiges. Und können Sie so grob überschlagen sagen, wie viele davon tatsächlich erfolgreich aufgeklärt wurden nach Jahren?
Ja, also wir rollen ja diese Fälle ja immer wieder auf und ich kann sagen, dass wir in den letzten 4 Jahren 4 herausragende Cold Cases klären konnten.
Wann sagt man denn, das ist jetzt ein Cold Case, dann nehmen wir uns die Akten wieder vor? Gibt es bei Ihnen da so eine Wiedervorlage alle 15 Jahre oder alle 10 Jahre oder sagt man nur, wenn es neue Beweismittel gibt oder wenn es neue Anknüpfungstatsachen gibt, dass man sagt, man rollt diesen Fall jetzt wieder auf?
Wir haben tatsächlich kürzere Wiedervorlagenfristen. Wir haben uns gesagt, spätestens alle 5 Jahre, wobei das bei uns natürlich unterschiedlich ist. Man muss sich vorstellen, wir haben natürlich bei den 400 Fällen, wenn man sich vor Augen führt, dass wir auch Fälle in der Nachkriegszeit haben oder gerade wo sich Baden-Württemberg frisch konstituiert hat aus dem Jahr 1952, haben es natürlich ganz andere Ermittlungsakten. Sie müssen sich vorstellen, 1952 wurden zum Teil noch die Ermittlungsberichte handschriftlich geschrieben. Es gab nicht die Rechtsmedizin, es gab tatsächlich noch keine Gutachten etc. Dementsprechend für uns natürlich schwierig, zum Teil mit Schreibmaschine geschrieben und entsprechend auch relativ dünne, ganz dünne Akten. Und dann wird natürlich noch die Schwierigkeit, diese Fälle von damals, sie haben natürlich alle potenziellen Zeugen und oder Angehörigen, die sind ja zwischenzeitlich verstorben. Und das haben wir bei aktuelleren Fällen nicht so, wenn gerade ein frischen Fall, der 2, 3 Jahre alt ist und die Sonderkommission es nicht geschafft hat, den Tatverdächtigen zu identifizieren bzw. die Tat aufzuklären und der Fall frisch aufgenommen wird, habe ich natürlich heutzutage ein ganz anderes Aktenmaterial wie jetzt bei Fällen, die 40, 50, 60 Jahre alt sind.
Wie geht man denn vor, wenn man so einen alten Fall, also der jetzt nicht nur 2, 3 Jahre her ist, neu aufrollt? Weil, wie Sie schon gesagt haben, oftmals ja die damals zuständigen Bearbeiterinnen auch gar nicht mehr da sind. Und wie gut sind denn auch die Akten und auch die Asservate von damals gelagert? Wie gut kann man mit denen noch arbeiten?
Es kommt darauf an natürlich, was alles an Material da ist. Hat man damals noch Spuren gesichert? Gibt es tatsächlich noch irgendwas, worauf ich zurückgreifen kann, was ich nochmal bei unserem Kriminaltechnischen Institut vorlegen kann? Oder habe ich tatsächlich nur subjektive Beweise durch Vernehmungen? Und letztendlich die Fälle von damals werden von uns dahingehend aufgerollt, dass wir versuchen, alle Akten von damals zunächst mal noch komplett zu sichten, zu digitalisieren und demnächst, da haben wir ein Projekt aktuell laufen, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nochmal auszuwerten, weil Sie müssen sich vorstellen, es gibt Fälle, die haben nur 2, 3, 5, 6 Seiten aus dem Jahre 1952. Wir haben aber auch Kapitaldelikte, wo Sie 100 Leitsordner durchforsten müssen. Und sich da immer wieder einzuarbeiten, das ist natürlich müßig. Es wechseln natürlich auch in der Regel die Kollegen alle paar Jahre, weil irgendwann gehen die Kollegen auch in den Ruhestand, die sich um die Kapitaldelikte betrauen und sie müssen wieder, je nachdem, ganz von vorne anfangen. Und das ist bei den Spuren genauso. Die Spurensicherungstechniken haben sich natürlich über die Jahrzehnte entwickelt und wir haben heute natürlich ganz andere Standards wie in den 80ern, 70ern. Und je nachdem, wenn damals was gesichert worden ist, versuchen wir natürlich das heute nochmal durch neue Methoden untersuchbar zu machen. Aber es gibt auch Fälle, da haben wir leider keine Spuren. Da müssen wir tatsächlich auf die subjektiven Beweislagen, auf Vernehmung gehen.
Wie empfindlich sind denn generell auch so Beweismittel noch oder auch zum Beispiel jetzt DNA? Also ist das heute noch auswertbar oder wenn, wie wird das denn gelagert? Also wie kann ich darauf heute noch zugreifen?
DNA ist eigentlich so ein schönes Beispiel, ist für mich eigentlich die DNA eines Mammuts. Wenn man sich vor Augen führt, dass wir tatsächlich irgendwie aus der Eiszeit DNA eines Mammuts sichern konnten und auch heute noch irgendwie auswertbar machen können und die extrahieren können, ist schon ein Aspekt von der ganzen Sicherungsmethode erfüllt. Wenn beispielsweise DNA eingefroren ist, ist diese so gut wie unvergänglich. Also das hält über Jahrzehnte an und die Merkmale bleiben die gleichen, die wir auswerten und untersuchen. Wir sind natürlich mit der Wissenschaft mittlerweile so weit, dass wir immer mehr Merkmale aus der DNA auslesen können. Und dementsprechend haben wir auch die Beweismittel noch von 1950, 60, wenn wir da was haben. Und natürlich, damals gab es noch keine DNA-Untersuchungsmethoden, haben wir heute die Möglichkeit, daraus DNA zu extrahieren. Und hat nach wie vor einen absolut hohen Beweiswert, weil diese Merkmale unvergänglich sind. Die Grenzen einer DNA werden beispielsweise, wenn wir nicht trocken, dunkel oder tatsächlich im Gefrierschrank lagern, wenn da viel Feuchtigkeit ins Spiel kommt, dann ist es natürlich für eine DNA tödlich. Und der Endgegner einer DNA ist, wenn man tatsächlich eine feuchte Lagerung irgendwie hätte und sich Schimmel bildet. Das ist natürlich das Totschlagargument für die DNA.
Sie sagten gerade, Sie können aus Beweismitteln, die Sie schon sehr lange haben, DNA extrahieren. Wie funktioniert das denn? Beziehungsweise aus welchen Beweismitteln kann man denn DNA auch Jahre später noch extrahieren?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Es gab beispielsweise jetzt in den 70ern, 80ern ganz andere Regeln der Kunst, wie ein Kriminaltechniker an den Tatort kommt. Damals hat man beispielsweise, wenn man Faserspuren gesichert hat, keine Handschuhe benutzt, weil man nicht mehr wusste, oder man wusste nicht, dass jeder Mensch DNA, Hautschüppchen etc. verliert und dass ich irgendwann mal DNA-Untersuchungen vollziehen kann. Und beispielsweise aus Fällen aus den 70ern, 80ern, wo man Faserspuren gesichert hat mit einer Klebefolie, kann ich aus dieser Klebefolie von damals, die natürlich auch an dem Körper angehaftet war, nicht nur die Fasern, die ja untersucht worden sind, sondern ich gucke mir nochmal die Klebefolie von damals an, ist darin DNA-fähiges Material enthalten. Und wenn DNA-fähiges Material vorhanden ist, kann ich das mit den heutigen, den neuesten wissenschaftlichen Methoden, kann ich daraus die DNA-Merkmale herausholen. Und dementsprechend sind das auch unsere Ermittlungsansätze, was wir schauen, was wurde damals an Spuren, was liegt an Spuren vor und gucken uns die nochmal an.
Wie oft kommt es dann vor, dass solche Spuren verloren oder auch unbrauchbar geworden sind? Kann man das irgendwie zusammenfassen oder einschätzen?
Ja, schwierig. Also unbrauchbar für uns ist natürlich in einer Vielzahl der Fälle, wo ich sage, da haben wir gar keine Handhabe mehr, Fälle aus den 50ern, 60ern, 70ern, die irgendwo bei der Justiz waren oder bei Polizeibehörden, die es eigentlich heutzutage gar nicht mehr gibt, gibt es auch, dass schon mittlerweile Spuren vernichtet worden sind, dass eigentlich Spurenträger vernichtet worden sind. Aus einem einfachen Grund, weil man damals eigentlich dachte, ich bin mit meinem Latein am Ende, ich kann aus diesem Spurenträger nichts mehr herausholen. Das gibt es auch. Zum anderen ist natürlich bei uns schwierig aus den Zeiten, jetzt 70ern, 80ern, wo man noch keine Spurensicherungshandschuhe getragen hat, wo eigentlich es nicht normal war, dass man mit Latexhandschuhen an den Tatort kommt und auch in der Gerichtsmedizin nicht mit Handschuhen gearbeitet worden ist, weil keiner von dem Umstand der DNA wusste. Und auch in der Gerichtsmedizin haben wir erstmal die Latexhandschuhe erst dann Einklang gefunden bei der Obduktion, als das Thema HIV aufkam. Also nicht das Thema DNA hat eigentlich alle sensibilisiert, erstmal Handschuhe zu tragen, sondern erstmals wurden die Latexhandschuhe dann auch aus Infektionsgründen wegen HIV getragen. Und erst später in der Folge, nachdem man plötzlich festgestellt hat, hey, DNA ist vorhanden, haben sich natürlich die Spurensicherungstechniken alle angepasst und verändert. Und das ist alles so tatsächlich so der Zeit geschuldet, dass es sich das immer wieder weiterentwickelt hat.
Jetzt ist natürlich die DNA-Analyse ein hervorragender Fortschritt in der Ermittlungsarbeit, aber welche modernen Methoden ermöglichen es Ihnen denn auch noch alte Fälle neu zu bearbeiten, abgesehen von der DNA-Analyse?
Die DNA ist nicht nur das Heilmittel für die Cold Cases, sondern tatsächlich alle Sicherungsmethoden, sondern die Möglichkeit, eigentlich besser Fingerabdrücke sichtbar zu machen, nochmal Fingerabdrücke nochmal zu untersuchen. Also es gibt gerade einen aktuellen Fall, wo wir eigentlich den Täter jetzt nach 46 Jahren anhand vom Fingerabdruck und nicht anhand der DNA identifiziert haben. Und das sind natürlich so Ansätze, wo wir sagen, man muss sich diese Fälle anschauen und wir gucken es nicht nur aus Sicht der Kriminaltechnik an, wo unser Kriminaltechnisches Institut wirklich, die haben so viele Spezialisten am Start, nicht nur die Kriminaltechnik das anschauen, sondern wir bereiten eigentlich auch bei uns im Landeskriminalamt picken wir uns die einzelnen Fälle raus und machen eine Fallanalyse. Eine Fallanalyse bedeutet, dass sich die Profiler von der operativen Fallanalyse, die eigentlich nicht Profiler genannt werden möchten, weil das ist eigentlich so ein gängiger Begriff aus den Staaten. Zwar ist die Ausbildung eigentlich auch, die ersten Fallanalytiker bei uns, wie sie auch genannt werden wollen, wurden tatsächlich auch noch vom FBI ausgebildet, schauen sich den Fall mit Psychologen an. Und dann wird tatsächlich nochmal der gesamte Fall einer Fallanalyse unterzogen. Das sind auch nochmal Ansatzpunkte für uns, neue Ermittlungsansätze zu generieren, eine neue Sichtweise, weil da sich explizit man sich das Verhaltensmuster vom Täter anschaut. Und all diese Cold Cases werden bei uns auch zwischenzeitlich, wir sind dabei, alle Fälle bei uns in eine Datenbank einzuspeisen. Die nennt sich WICLAS, Violent Crime Linking Analysis System, ist in Kanada entwickelt worden aufgrund von einer Serienstraftat, das war ein mordendes Pärchen. Und damals haben in den 90ern zig Ermittlungsbehörden Mordfälle bearbeitet. Sie haben aber die Mordfälle nicht zusammenführen können. Und diese Datenbank ermöglicht es, aufgrund der Verhaltensmuster, die man dahinter legt, Taten zusammenzuführen oder eine Tat auch einem Täter zuzuordnen. Und dementsprechend nutzen wir auch so die Instrumente von Datenbanken, wo wir die ganzen Fälle nochmal aufrollen und in Datenbanken einspeisen, nutzen das Instrument der Fallanalyse und machen bei unseren Fallkonferenzen auch nochmal natürlich auch mit den Kriminaltechnikern von unserem KTI nochmal Konferenzen, wo wir nochmal die Fälle durch und durch gehen, auch aus Spurensicht. Was können wir denn heute anders machen, wie wir, was wir noch vor 5 Jahren nicht konnten? Und so gehen wir diese Fälle an.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie hoch ist denn das Risiko von falscher Spurensicherung? Also klar, Sie haben jetzt gesagt, dass viele, gerade DNA, dass die auch jahrelang oder Jahre später noch verwertbar ist. Kann es nicht trotzdem, gerade bei der früheren schlechten Beweislage oder wenn man keine Handschuhe anhatte, kann es nicht dann auch trotzdem dazu führen, dass Spuren falsch ausgewertet werden?
Jein. Also wir rollen natürlich die Fälle auch dahingehend auf, dass wir uns auch anschauen, wer war denn beispielsweise 1980 am Tatort? Weil ich sage ja, ich kann den Kollegen von damals keinen Vorwurf machen, weil sie wussten nicht den Umstand der DNA. Dementsprechend haben die tatsächlich damals die Standards, die sie hatten, haben sie versucht einzuhalten. Und das ist auch so. Und damals mit der Gerichtsmedizin oder beispielsweise den Rettungssanitätern, die plötzlich irgendwie da waren, auch nicht. Also wir schauen uns die Fälle an, auch dahingehend, wer war denn damals alles am Tatort? Wer hatte denn damals alles Kontakt zum Leichnam? Und wir holen retrograd die DNA von den verfahrensbeteiligten Personen. Wir schreiben die Rechtsmediziner, wir sind in Kontakt mit der Rechtsmedizin, mit den Rettungssanitätern. Wir erheben auch die DNA von den Polizeibeamten von damals, die mit dem Fall betraut waren und können anhand der DNA dann ausschließen, ob es sich tatsächlich um eine Täterspur handelt oder um eine Trugspur, die versehentlich durch eine verfahrensbeteiligte Person gelegt wird. Und wir selber beim LKA haben eine DNA-Mitarbeiterdatenbank, die wir natürlich jetzt immer wieder auch tatsächlich mit Blick auch auf die Cold Cases, um die Kollegen aus dem Cold Case-Bereich, die damit arbeiten, die auch vor 20 Jahren damit gearbeitet, dass wir die da auch integrieren und auch diese ganzen Cold Cases anhand dieser DNA-Mitarbeiterdatenbank gegenlaufen lassen. Und dementsprechend können wir vermeintliche Trugspuren, die beispielsweise versehentlich von einem Polizeibeamten gelegt worden sind, ausschließen.
Ich muss jetzt an der Stelle auch mal sagen, das ist wahnsinnig faszinierend. Ich glaube, wir könnten Sie hier noch 1-2 Stunden mit Fragen löchern. Was allerdings die nächste Frage von mir wäre, jetzt sind wir ja im Zeitalter der KI angekommen. Würden Sie sagen, bei der Ermittlungsarbeit ist es aktuell schon hilfreich für Sie, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten oder eher hinderlich?
Also wir sind gerade dran, es herauszufinden, ob es eher hinderlich ist oder ob hilfreich. Wir haben aktuell ein Forschungsprojekt mit dem KI-Campus. Das sind ein Forschungsprojekt, unterstützt vom Bundesministerium des Inneren mit Forschungsgeldern. Und wir versuchen gerade für unsere Cold-Case-Sachbearbeitung einen Ermittlungsassistenten auf KI-Basis zu generieren. Und der soll uns dabei helfen. Das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, wenn Sie beispielsweise 100 leitsortnahen Ermittlungsakten haben, dass wenn wir wir digitalisiert haben, dass ich durch die KI Fragen beantworten kann, wie beispielsweise, wer war damals am Tatort? Wie viele Personen wurden vernommen? Gibt es Personen, die noch nicht vernommen worden sind? Wie viele blaue Fahrzeuge sind in der Ermittlungsakte vorhanden? Und das sind so Dinge, die wir gerade aktuell mit diesem KI-Campus probieren. Wir versuchen tatsächlich mit Hilfe von KI hier ein Tool an den Kollegen an die Hand zu geben, um die Ermittlung zu erleichtern. Wir haben bei dieser ganzen Geschichte natürlich aber auch ethische, juristische Fragestellungen beantwortet. Wir haben da eigentlich ein Mixteam aus mehreren Polizeien der Länder, aber auch Juristen, auch Sozialwissenschaftler, die sich damit auseinandergesetzt haben, weil wir natürlich hier mit dem höchsten Gut sind. Wir sprechen hier vom Leben, wir sprechen von Angehörigen. Kann ich tatsächlich auch mit einer KI an so eine Geschichte rangehen? Und wir haben für uns gesagt, ja, können wir nach den ganzen Prüfungen, und ich bin gespannt, was am Ende unser Projekt ergibt.
Jetzt haben Sie ja auch schon die ethischen und sozialen Gründe angesprochen, und das wäre auch eine gute Überleitung noch zu einer weiteren Frage von mir. Nämlich, ist es emotional belastend, wenn man sich mit diesen Spuren und Tatorten beschäftigen muss, auch wenn die schon so lange zurückliegen und man vielleicht zu der Zeit selbst gar nicht so wirklich einen Bezug hat?
Ja, ich denke, das ist einzelfallabhängig. Das ist generell muss ich sagen, ist natürlich jeder Kollege, jede Kollegin, die von uns irgendwelche Kapitaldelikte bearbeitet, die natürlich oftmals dann im familiären Bereich oder im Nahbereich oder tatsächlich aus sonstigen Gründen begangen worden sind, sind es natürlich belastende Ermittlungen, weil sie in der Regel haben sie hier Angehörige, die trauern, sie haben Opfer, sie haben auch sie selber verspüren durch den Fall eine Verbindung, und sie wollen auf jeden Fall die Tat klären. Das ist ja natürlich unser hehres Ziel. Es gibt keinen Polizeibeamten, der sagt, ich lasse jetzt den Fall tatsächlich ruhen oder ich lasse die Finger davon, sondern tatsächlich, und wir versuchen da alles jeden Fall zu lösen, um auch letztendlich den Angehörigen die Gewissheit zu geben, dass sie vielleicht auch abschließen können. Weil ich sage ja, ein Großteil von Cold Cases, die wir den vermissten Fall zugrunde haben, da wissen bis heute tatsächlich die Angehörigen nicht, ist überhaupt diejenige oder derjenige tot. Sie haben keinen aufgefundenen Leichnam, wo ich sage, das ist natürlich auch für alle belastend. Und wenn sie natürlich mit solchen Fällen betraut sind, spielt da schon eine gewisse Emotionalität mit.
Herr Fritsch, vielen lieben Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, wir beide, wie gesagt, wir könnten da noch stundenlang mit Ihnen weiter drüber sprechen.
Gerne, gerne.
Vielen Dank, Herr Fritsch, Leiter der Inspektion für sogenannte Cold Cases beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Das ist eine wahnsinnig wichtige Arbeit, finde ich, die Ermittlungsbehörden da leisten. Denn für die Hinterbliebenen gibt es, wenn solche Fälle dann ja doch noch aufgeklärt werden, endlich sowas wie eine Antwort. Oder was denkst du, Elisabeth?
Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wobei ich es mir auch total schwierig vorstelle, wenn es dann trotz neuer Ermittlungen nicht zu einem klaren Ergebnis kommt. In jedem Fall bekommen die Angehörigen aber hoffentlich das Gefühl, dass die Fälle nicht vergessen werden und man sich weiterhin bemüht, diese auch aufzuklären.
Und das ist, wie wir ja auch gehört haben, auf jeden Fall der Fall, denn die werden alle paar Jahre nochmal neu angegangen, die nicht geklärten Altfälle. Elisabeth, ich danke dir, dass du mit mir diesen Podcast gemacht hast. Wir sind jetzt quasi schon fast am Ende angekommen. Ich hätte auch, muss ich ehrlich sagen, noch 1000 Fragen an David Fritsch gehabt zu den Fällen, die sie aktuell neu aufrollen. Aber das ist dann vielleicht Thema für eine neue Podcast-Folge.
Wenn euch das Thema noch genauso interessiert wie uns, dann hört doch gerne mal in die Podcast-Folge vom ARD Crimetime-Team rein. Die findet ihr in der ARD-Mediathek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Einer davon ist der Fall Gitta Schnieder. Der mutmaßliche Mord an der 45-Jährigen liegt inzwischen 35 Jahre zurück. Ein Ermittlerteam der Polizei Lüneburg hat den Fall wieder aufgerollt.
Bei diesem Cold Case handelt es sich um einen ungeklärten Mord. Mord verjährt nicht in Deutschland, und deswegen ist es wichtig, dass auch die Ermittlungen dazu nicht aufhören. Und zum anderen gibt es eben auch Opferhinterbliebene, die bis heute darunter leiden, unter diesem Verlust. Und das sind zwei ganz gravierende Punkte, weswegen hier die Ermittlungen vorangetrieben werden sollen.
Das ist Thilo Speich. Er ist einer dieser Ermittler im Cold Case Gitta Schnieder. Er wird heute noch öfter zu Wort kommen.
Den Fall von Gitta Schnieder behandeln unsere Kollegen vom ARD Crime Time Team. Könnt ihr euch anhören auf der ARD Audiothek-Seite. Und jetzt sage ich, wie immer gilt, wenn ihr Kritik, Lob oder auch Themenvorschläge habt, gerne per Mail an uns, an justizreporterinnen@swr.de. Und hier aus dem Studio sagen jetzt ciao
Elisabeth Zeller
und Elena Radatz. Meow.